Glühen. Er hat sich an das Glühen gewöhnt. Es ist ein Vorglühen, so wie die Jungen es mit dem Alkohol machen. Er sieht Frauen auf Tagungen, beim Einkaufen, auf Familienfesten. Fremde, entfernte Kolleginnen, Konkurrentinnen, Passantinnen, neue Frauen von Freunden. Dann strafft er sich, es fängt in den Schultern an, geht den Rücken hinunter. Erstaunlicherweise beginnt es nicht da, wo man in alten Zeiten von Lenden gesprochen hätte. Nein, es kommt von oben, wohl doch aus dem Kopf. Natürlich zieht er den Bauch ein, aber das geschieht fast von selbst. Der Bauch zieht sich ein. Das Glühen ermöglicht es, eine Bemerkung wie nebenher zu machen, die leicht, unverbindlich, unverfänglich daherkommt, noch eine Viertelmeile vom Flirt entfernt. Es kann um Filme gehen, um ein überladenes Buffet, um das Kleid der Festrednerin oder das Produkt, das seinen vertrauten Platz beim Discounter verlassen hat. Eine leichte Mischung aus Ratlosigkeit, Kulturpessimismus und gelassener Ironie hat sich bewährt. Es funktioniert nicht bei den jungen Frauen. Die schauen irritiert oder geben eine ernste, sachliche Antwort. An den noch Erreichbaren muss das Glühen erprobt werden. Da, wo leiser Verfall und lächelnde Souveränität sich verbündet haben. Verbündet gegen die gemeinsamen Todfeinde. Das Alter, das Nichts. Doppelgängerinnen. Es ist ein paar, nein viele Jahre her, dass ich meine erste Doppelgängerin sah. Ich saß im Zug von und nach weiß nicht wo. Auf einem Bahnhof vor oder nach Frankfurt sah ich aus dem Zugfenster. Mit dem Rücken zu mir saß ich auf einer Bank auf dem Bahnsteig. Es war die Zeit vor den verschraubten Einzelstahlsitzen und wartete auf den Zug vom Gleis gegenüber. Es waren meine Haare, meine Kopfform, meine Schultern, der Beginn meines Rückens. Mehr sah ich nicht. Seltsam, dass ich mich erkannte, denn eigentlich sieht man sich nie von hinten und dann immer nur ungeschickt und verdreht in Kaufhausspiegeln im gelben Licht. Natürlich war ich es nicht, aber sie beunruhigte mich sehr. Ich zog das Fenster herunter, hoffte, sie würde sich umdrehen, ihr Profil zeigen. Sie schien zu lesen, sie tat es mit meiner Haltung in meiner Versunkenheit. Ich wollte rufen, aber wie hätte ich mich ansprechen sollen? Ich fühlte mich wie die besagten Ureinwohner, die ihr erstes Foto sehen, verstört, von Seelenraub bedroht, aber gleichzeitig war ich getröstet und geschmeichelt von einer Anmut, mit der ich nicht gerechnet hatte und die unbestreitbar meine war. Lange ereignete sich nichts bis auf die Erkenntnis, dass es in der Welt von Google mindestens noch einen Menschen gab, der meinen Vornamen und den recht seltenen Nachnamen trug. Eine Person, die einen ehrbaren Beruf hatte und Bücher über nützliche Tiere schrieb, auf dem Foto im Netz eine große Sonnenbrille trug und in dieser Umgebung auch zahlreiche Freunde hatte. Ich gewöhnte mich daran, sie zu ignorieren, sie konnte mir nicht zu nahe kommen. Und jetzt, nach langer Zeit, geschah es wieder auf einem Bahnhof, gestrandet in sehr tiefer Provinz. Diesmal sah ich sie von vorne, sprach mit ihr über Zugverspätungen, die schwache Aussicht, an diesem Abend noch irgendwo hinzukommen. Sie hatte einen Koffer und ich einen Rucksack. Sie reiste wie ich, sie kam aus der Großstadt und wollte zurück in ihr Dorf. Sie trug wie ich Anorak und Stiefel. Ihre Haare, ihr Gesicht, ihre Manieren. Sie war bei aller Ähnlichkeit eine vollkommenere Ausgabe von mir. Etwas an ihr war Oberschicht, Weltläufigkeit, das gewisse Etwas, das mir die Frauen meiner Sippe nicht mitgeben konnten und für das ich mich nicht mehr anstrengen würde. Ich beschloss, mich doch nicht in ihr zu erkennen, verzog mich in mein bösartig schwieriges Kreuzworträtsel, blieb wortkarg, irritiert von einer Sicherheit und Kontaktfreude, die nicht die meine war, die auch an der Tatsache der Verspätung und ihrer Folgen nichts geändert hätte. Die Mission. Das Gerede über die Mission ist jetzt überall. Dummes Zeug. Jeder hat etwas darüber gelesen und etwas dazu zu sagen. Es geht immer um die unmögliche Rückkehr und dann hacken sie auf dem Typ herum, er hat auf der Liste einen ziemlich aussichtsreichen Platz, der Frau und Kinder verlassen und auf die Mission gehen wird. Wie kann man nur, sagen sie dann. Das geht doch nur, wenn man niemanden zurücklässt und überhaupt die Kosten, wo es doch so viel Elend und so viele Aufgaben auf der Erde gibt. Ich sage nie etwas dazu, nicke nur ein bisschen. Ich will ja keinen Ärger haben. Es ist natürlich aussichtslos, jemanden zu finden, der niemanden hinterlässt. Dass jemand niemanden hinterlässt, spricht nicht für ihn. Das Wichtigste ist doch, dass die Mannschaft aus ausgeglichenen, teamfähigen, normalen Leuten besteht. Mich haben sie genommen, weil ich Vegetarierin bin und handwerklich ganz geschickt, außerdem Kleingärtnerin. Meine Mitgliedschaft im Kirchenchor dürfte auch eine Rolle gespielt haben. Wer zweite Stimmen singen kann, muss doch teamfähig sein. Aber ich denke, den Ausschlag hat gegeben, dass ich mich so gut langweilen kann, was bei einem der Tests herauskam. Wenn ich mich früher beworben habe für Talkshows und soziale Experimente im Fernsehen, hat das nie geklappt. Aber für die Mission habe ich wahrscheinlich ideale Voraussetzungen. Es löst ja auch so viel. Die Wohnung muss ich dann nicht mehr aufräumen. Irgendjemand muss sich um die Pakete und die Pizzaschachteln und die Sammlung mit den Seifenstücken kümmern. Und wenn ich weg bin, soll die Bank schauen, was sie mit meinem geschwächten Konto macht. Und du kannst so oft anrufen und schreiben, wie du willst, und mir erzählen, dass das mit deiner Cora oder Caro schon längst vorbei ist. Es wird mich nichts mehr angehen. Und das Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung muss dann ohne mich stattfinden. Wenn sie nur bei den letzten Untersuchungen den schwarzen Fleck auf meiner Haut nicht sehen, der immer größer wird. Wenn es nur bald losgeht und ich einsteigen und mich auf den Fensterplatz setzen und ganz viel Ruhe verbreiten kann, weil ich das alles ja von Star Trek kenne und weil ich die Person bin, die das alles zusammenhalten und zu einem guten Ende bringen wird.